Herzlich willkommen zur 15. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und zugeschaltet ist uns heute am Telefon der Torwarttrainer des SV Waldhof, Dennis Tjano. Hallo Dennis, guten Morgen.
Hallo Thorsten, grüß dich.
Dennis, dich den Waldhof-Interessierten vorzustellen, wäre das Gleiche, als wenn ich einem Torwarttrainer erklären würde, wer Sepp Maier ist. Aber für die, die nicht ganz so in der Materie sind, mache ich es dennoch mal kurz. Dennis Tjano ist seit Ende 2016 Torwarttrainer beim SV Waldhof und kümmert sich dabei auch um die Talente im Nachwuchszentrum. Im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern hast du als Mitzwanziger auch deine Torwarttrainerkarriere begonnen und warst dann auch bei den Offenbacher Kickers, bevor du über den Südwestoberligisten SC Hauenstein zum SV Waldhof gekommen bist. Also mit diesen Stationen FCK und Offenbacher Kickers hat man als gebürtiger Kaiserslauterer auch noch eigentlich generelles Hausverbot am Alsenweg. Was hast du den Verantwortlichen damals denn gezahlt, dass sie dich genommen haben?
Es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Um das Ganze komplett zu machen, habe ich auch noch beim SV Darmstadt 98 Fußball-Bundesliga gespielt. Somit war ich eigentlich bei allen Vereinen, bei denen man nett sein sollte.
Ja, allerdings aus Waldhofsicht. Und man erzählt sich auch von dir, dass du vor deinen Arbeitstagen in Kaiserslautern, wo du ja immer noch wohnst, deine morgendliche Joggingrunde in SVW-Klamotten drehst. Ist es in der aktuellen Situation deines Ex-Clubs nicht etwas gefährlich?
In der Tat mache ich das immer noch so und ich mache das seit jeher so und bis dato ist noch nichts passiert und ich bin sehr optimistisch, dass das auch so bleibt. Ich sag mal, die aktuelle Situation bei FCK hat ja eher weniger mit mir persönlich zu tun.
Ja, allerdings. Ja, aber wenn wir beim Thema sind, was sagst du denn aus der Ferne oder aus der Nähe, sage ich mal, geografisch zumindest zur Entwicklung am Betzenberg? Das ist ja schon etwas bedrohlich im Moment und bei aller Rivalität wäre es doch eigentlich schade, auch wenn der Verein nächstes Jahr nicht mehr in der dritten Liga wäre, auch für die Fans, die ja auf dieses Derby immer hinfiebern. Und so ein Club gehört ja dann eigentlich doch in die dritte Liga dazu zumindest und dass man sich dann auch ein bisschen an denen abarbeiten kann oder wie siehst du das?
Nee, ich glaube, du hast alle Punkte erwähnt. Natürlich ist es unfair, aus der Ferne das Ganze zu beurteilen, aber letztendlich ist es, glaube ich, in der Tat so, dass auch wir Waldhöfer so ein Derby ja auch immer entgegenfiebern und ich glaube, ein Derby wäre dann unterm Strich bei aller Rivalität doch das Schönere, als jetzt zu sehen, wie der Verein absteigt und dann in der Regionalliga spielt. Wahrscheinlich gehen da die Meinungen ein bisschen auseinander, aber ich hätte persönlich lieber das Derby nächstes Jahr wieder.
Ja, und vor allen Dingen auch mit Fans, wo wir ja alle darauf hoffen, dass das demnächst mal wieder möglich ist und dann die Bude voll ist, sei es auf dem Betzenberg oder sei es im Karl-Benz-Stadion.
Ja, absolut. Ich glaube auch unsere Neuzugänge, wenn die sich im Vorfeld informieren, schauen die sich Videos an mit Fans und mit Derby und ich glaube, es ist ein Highlight für alle Fußballer, verantwortliche Fans, auch für die Städte jeweils. Und ich glaube, wie gesagt, dass unterm Strich so ein Derby ein Mehrgewinn ist für alle im Vergleich, dass jetzt ein Verein wie Kaiserslautern absteigt.
Dennis, schauen wir mal auf dich persönlich. Seit September 2020 hast du jetzt auch die UEFA-DFB-Lizenz, hast dafür 12 Monate Lehrgang auf dich genommen, musstest eine Diplomarbeit dann auch schreiben. Ist der Aufwand, der da getrieben wird durch den Stellenwert des Torwarts im Fußball gerechtfertigt oder hat sich dieser Stellenwert generell verändert?
Ja, sowohl als auch. Ich finde zum einen, dass es höchste Zeit war, eine solche Lizenz einzuführen. Es gab ja immer Lehrgänge, die man machen konnte, auch im Vorfeld schon. Und man muss die jetzt auch immer noch machen, um letztendlich diese Lizenz machen zu können. Aber ist dieser Aufwand meines Erachtens mega gerechtfertigt, weil man doch dann auch im Austausch mit den anderen Torwarttrainern sehr viel mitnimmt. Ich hatte das Glück, auch viele Torwarttrainer im Lehrgang zu haben, die natürlich in der Bundesliga und auch auf Champions-League-Ebene arbeiten, wie zum Beispiel der Matthias von den Profis Borussia Dortmund und letztendlich nimmt man natürlich von solchen Charakteren nochmal richtig viel mit und mit Marc Ziegler und Michael Fuchs wurde der Lehrgang natürlich auch von Ex-Profis geleitet, wo man dann auch nochmal einen richtig guten Input bekommt. Dadurch, dass der Lehrgang halt so aufgebaut ist, dass zum einen Präsenzphase Teil der Ausbildung sind, aber auch Phasen im Verein, wo dann die Ausbilder und anderen Torwarttrainer sich dann eben auch bei deinem Training besuchen, ist man da echt im tiefen Austausch und kann da einfach für sich persönlich die nächsten Schritte gehen. Und ich glaube, mit der UEFA A-Lizenz hat die Position dann auch nochmal eine Bedeutung bekommen, wie sie im Vorfeld oder in den vergangenen Jahren vielleicht nicht so war. Da war es ja oft mal so, dass das Ex-Profis, die dann ihre Karriere beendet haben, dann eben zum Torwarttrainer wurden. Das ist jetzt ein bisschen anders da und ich glaube, die Position beinhaltet eine wahnsinnige Verantwortung und es ist einfach wichtig, dass eben ein spezieller Trainer da ist, der dem gerecht wird und deswegen war es höchste Zeit, eine solche Lizenz einzuführen.
Soweit ich weiß, ist es ja auch demnächst geplant, dass in den ersten drei Profiligen diese Lizenz Voraussetzung ist oder dass es gefordert ist, dass ein Torwarttrainer angestellt wird, der diese Lizenz dann auch vorweisen kann, ne?
Ja, genau. In den ersten drei Profiligen und auch das NLZ muss von einem solchen Torwarttrainer quasi geleitet werden oder der Torwartbereich muss von einem solchen Torwarttrainer koordiniert werden. Ja, das zeichnet ja dann auch nochmal ab, wie wichtig auch im DFB diese Lizenz oder die Einführung dieser Lizenz.
Ja, du hast eine Diplomarbeit dann auch geschrieben, sozusagen als schriftliche Ausarbeitung. Was war das Thema?
Spieleröffnung, Spielfortsetzung. Einmal als ruhender Ball, sprich Abschluss ganz normal, klassisch oder Standard. Oder eben Spielfortsetzung eben aus dem Spiel heraus, wenn der Torhüter als, ich nenne es mal sogenannter elfter Feldspieler mit eingebunden ist.
Und das ist ja wohl auch das, wo sich das Torwartspiel am meisten entwickelt hat, wenn man so die letzten 10, 20, 30 Jahre mal zurückblickt. Also ein Sepp Maier war jetzt keiner, der das Spiel eröffnet hat und das ist ja auch erst so in den letzten 10 Jahren gekommen, dass der Torwart auch so ein bisschen der letzte Mann war, der durchaus auch ein bisschen fußballerisch ausgebildet sein sollte, damit nicht das komplette Chaos losbricht, wenn mal ein Ball nach hinten gespielt wird, dass der dann auch was mit anfangen kann. Ist das der große Entwicklungsschritt, den diese Position gemacht hat, deiner Meinung nach?
Ja, das glaube ich schon. Das liegt aber auch daran, Fußball erfindet sich ja im Grunde genommen nicht immer neu, sondern man hat eine Taktik, eine Philosophie, wie zum Beispiel Barcelona mit ihrem Tiki-Taka und andere Vereine versuchen natürlich dem entgegenzuwirken und so ist es natürlich wie ein Schachspiel, dass der eine einen Zug macht und der andere versucht, diesen Zug auszugleichen und ich glaube, dass sich in Deutschland der Fußball extrem weiterentwickelt hat generell und dass auch viele Vereine vom unteren Bereich ein bisschen aufschließen nach oben und natürlich dann immer wieder neue taktische Variante erfunden werden müsse, um dem entgegenwirken zu können. Und ich glaube, der Torhüter ist dann letztendlich auch eine Möglichkeit, auch wenn ich sag mal, wir kämpfen natürlich noch so ein bisschen mit der Außendarstellung, weil der Torhüter ja doch dann eher als Torverteidiger angesehen wird, was mit Sicherheit auch die primäre Aufgabe ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass das andere ausgeschlossen werden muss. Ich denke, dass gerade die Spielfortsetzung oder die Einbindung im Aufbauspiel mit dem Torhüter schon eine taktische Variante ist, mit der man arbeiten kann. Nicht zwangsläufig muss, aber man kann es.
Jetzt unabhängig von dieser Entwicklung ist Deutschland ja traditionell so eine Art Torhüternation von Tilkowski bis Manuel Neuer. Liegt das in den Genen irgendwie in den Deutschen oder wurde hier einfach schon immer viel Wert auf die Ausbildung der Schlussleute gelegt? Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, warum wir immer so, also wir haben ja in der Nationalmannschaft eigentlich noch nie ein Torwartproblem gehabt?
Ja, ich glaube, dass die Generationen, die nachkommen, natürlich auch diesen Top-Torhütern immer nacheifern. Ich kann mich erinnern, nach der WM mit Manuel Neuer als Flying Keeper wollte jeder Torhüter werden oder gefühlt jeder Torhüter werden. Und Wenn man natürlich dann so eine breite Masse anspricht, ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, dann zu selektieren. Ich glaube aber auch, dass wir in Deutschland es immer geschafft haben, jungen Keepern eine Plattform zu bieten. Dadurch, dass wir natürlich 3 Profiligen haben oder vorher 2 Profiligen haben mit den Junioren-Bundesligen, haben wir natürlich auch echt eine breite Möglichkeit, wo junge Torhüter A, performen können und B, sich weiterentwickeln können. Weil letztendlich ist es nun mal so, die jungen Torhüter können sich nur dann weiterentwickeln, wenn sie eben Spielrhythmus haben und im Wettkampf eben dann performen müssen. Und ich hoffe, dass wir da dranbleiben und das auch weiterhin so verfolgen.
Ja, das heißt also auch in Zukunft, du hast ja eben auch einen Blick ein bisschen auf die U-Mannschaften und so, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, was die Torhüterposition betrifft im DFB-Trikot?
Ja, ich, wie du einleitend ja auch schon erwähnt hast, bin ich ja auch in die Jugendarbeit beim SV Waldhof mit eingebunden und mir liegt da sehr viel daran, dass da die ersten Schritte gemacht werden und da ja die Richtung vorgegeben wird und wir dann letztendlich hoffentlich irgendwann auch mal einen Torhüter haben, der durch unsere eigene Jugendarbeit eben bei uns im Profikader landet. Der große Wunsch von mir und da bin ich auch dran und auch im Austausch mit meinem Torwarttrainerteam, dass wir das realisieren können. Und ich glaube, seit ich beim SV Waldhof angefangen habe, ist, glaube ich, die Entwicklung zu sehen, wo die Reise hingeht. Zu Beginn oder am Anfang war ja Marco Scholz und Christopher Geng die gesetzten Torhüter und ich glaube, jetzt haben wir zwei junge U-Nationalkeeper beziehungsweise Ex-Nationalkeeper. Ich glaube, wie gesagt, die Reise ist klar und ich denke, dass das auch letztendlich der richtige Weg ist.
Ja, und habt auch ein bisschen was hinten dran, U23, da ist ja auch jemand im Tor, der durchaus Potenzial hat.
Genau, Luca Petretti trainiert auch regelmäßig bei uns oben mit. Jetzt in der näheren Vergangenheit eher weniger, was natürlich auch immer ein Riesenaufwand ist mit der Testung. Und dann braucht man ihn doch nicht, dann muss er getestet werden. Also da muss man natürlich auch immer ein bisschen gucken. Vorher war das so, dass er regelmäßig mittrainiert hat. Jetzt wird der Cedric Assmann aus der U19 diese Woche das erste Mal oben mittrainieren. Also wir sind da schon dran, auch im engen Austausch, insbesondere U19, U23, dass die Jungs auch immer wieder mal oben mit dabei sind. So, dass sie das einfach auch mal kennenlernen und dann man auch einen Vergleich hat der Leistungsfähigkeit im Gegensatz zu den anderen.
Ja, du hast jetzt ja schon selbst die Brücke zum SV Waldhof geschlagen. Kannst du dann täglich jetzt mit den Keepern individuell arbeiten oder nur, wenn sich Freiräume ergeben? Oder wie ist da die Struktur? Habt ihr praktisch tägliche Einheiten oder wie ist das eingebettet in das Gesamttraining, das ja der Cheftrainer dann auch vorgibt?
Nee, ich bin da im täglichen individuellen Training mit den Torhütern. Wir haben genügend Zeit, das muss man fairerweise auch sagen. Das kenne ich aus anderen Vereinen oder habe ich auch schon anders kennengelernt. Beim SV Waldhof räumt man mir da die nötige Zeit ein, lässt mir da auch freie Hand, so dass ich das Training natürlich und ich sag mal die Rahmenbedingungen dahin so gestalten kann, wie ich es für richtig erachte.
Ja, und ihr habt ja beim SV Waldhof bekanntermaßen 3 Top-Leute, also die Arbeit muss dann auch dementsprechend Spaß machen, ne?
Ja, absolut. Das ist, wie du gesagt hast, ich glaube, wir haben da echt keine Probleme auf der Position, weil wir 3 Torhüter haben, die jederzeit dritte Liga spielen können. Und ich denke, das Wichtigste im Training mit solchen Top-Leuten ist halt, dass man immer wieder für Abwechslung sorgt. Dass das Training nicht so eintönig ist, sondern dass man alle Bausteine eben abarbeitet und trotzdem immer wieder was Neues mit reinbringt.
Die andere Seite der Medaille ist dann, es kann ja immer nur einer im Tor stehen. Das ist ja von den Regeln so ein bisschen vorgegeben, ne? Und vor allem für Jan-Christoph Bartels muss die Situation ja hart sein, da er als Lösung für die Zukunft geholt wurde und auch schon Zweitliga-Einsätze in Wien hatte und jetzt so ein bisschen ins zweite Glied gerutscht ist. Wie siehst du da seine Position im Moment? Wie hat er das verdaut? Das war ja sicher ein bisschen hart dran zu knabbern nach der Winterpause, dass er dann praktisch von Timo Königsmann abgelöst wurde.
Ja, ich glaube, dadurch, dass wir wirklich drei Top-Torhüter haben, will natürlich jeder spielen und das muss auch so sein und das ehrt die auch, weil alles andere würde mich persönlich enttäuschen. Was aber alle drei Torhüter, glaube ich, mit Sicherheit auch bestätigen können, ist, dass ich ja sehr offen allen gegenüber bin, sehr kommunikativ und auch fair. Also alle Dinge sind ganz klar besprochen und durchbesprochen. Und wir sind da im Austausch und auch die Geschichte mit Jan Bartels ist keine Nacht- und Nebelaktion gewesen, sondern die war auch ganz klar kommuniziert. Ich habe auch im Vorfeld mit dem Berater schon gesprochen, so dass auch er nicht das Spiel einschaltet und sieht, dass sein Schützling nicht spielt, sondern dass er da auch vorbereitet ist. Also alle Dinge waren, wie gesagt, ganz klar besprochen und fair besprochen. Und Jan Bartels muss man ein riesen Lob und Kompliment aussprechen. Natürlich hat ihn die Situation am Anfang mitgenommen. Wie gesagt, alles andere würde mich auch enttäuschen. Aber letztendlich hat er sich als fairer Sportmann erwiesen und hat die Situation so angenommen, wie sie ist. Und trainiert wahnsinnig gut und verhält sich fair allen gegenüber, ist er auch kein schlechter Laune-Mensch, sondern sorgt für gute Stimmung, pusht Timo immer, wünscht ihm auch immer alles Gute. Deswegen muss man ihn da mega loben für seine Reaktion, die er gezeigt hat. Und ich glaube, dass, wenn ich mir die Trainingseinheit jetzt rückblickend anschaue, muss ich auch sagen, dass es ihn eher gestärkt hat wie zurückgeworfen. Er trainiert wahnsinnig gut und auch er kann jederzeit wieder zurück ins Tor kommen. Und dieses Lob gebührt aber auch Marco Scholz, der sich super fair allen gegenüber verhält.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Das ist ja auch so ein spezieller Fall in Anführungszeichen, weil er einer ist, der schon unheimlich lange dabei ist, der auch schon vor dem Aufstieg eine der großen Konstanten beim Waldhof war und jetzt so ein bisschen ins dritte Glied sogar gerutscht ist. Ist er aus dem Rennen oder wie würdest du seine Situation so im Moment sehen?
Ja, man muss auch fair ihm gegenüber sein. Er hatte natürlich dann auch ein bisschen Verletzungspech. Wenn er in dem ersten Jahr ist er ja als Nummer 1 gestartet und hat sich ja dann gegen Duisburg verletzt. Ja. Das war natürlich dann auch bitter für einen Sportler. Aber die Chancen für ihn sind genauso da. Und wie ich schon angedeutet habe, muss man auch sagen, dass er sich immer fair verhält und er natürlich mit seinem Erfahrungsschatz ja viel weitergeben kann, ja auch an die jungen Keeper. Und das macht er auch. Und er spricht auch viel mit Jan und Timo und er ist absolute Unterstützung für uns alle. Und wie gesagt, er verhält sich der Mannschaft fair gegenüber, den Torhütern fair gegenüber und auch uns Trainern fair gegenüber. Deswegen passt es absolut gut und ist auch nicht so, wie von außen betrachtet. Natürlich haben wir drei Stammtorhüter, aber das ist jetzt nicht so, dass da jeden Tag ein Riesentheater wäre, sondern im Gegenteil. Ich glaube, die verstehen sich untereinander gut und gehen professionell mit der Situation um.
Und Timo Königsmann, hat das Ganze nochmal einen Schub gegeben oder wie erlebst du ihn?
Ja, auch er war im Vorfeld natürlich Runde, die auch nicht einfach war, als Nummer 2 zu starten. Er hat sich natürlich auch Hoffnungen auf die 1 gemacht, aber hat sich auch immer sehr kollegial verhalten und ich glaube, er macht aktuell einfach gut. Er macht gute Spiele, ist ein sicherer. Nie das Gefühl, dass da irgendwas anbrennen könnte. Er hat sich insbesondere in der Spieleröffnung, glaube ich, auch nochmal weiterentwickelt im Gegensatz zu letztes Jahr. Und ich glaube, es hat ihm einfach auch nochmal einen Schub gegeben. Und wie gesagt, er macht es gut und ich hoffe, dass er das beibehält.
Kannst du einfach auch nochmal vielleicht erklären, diese Entscheidung zum Jahreswechsel, was da dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat? Weil Bartels war jetzt eigentlich kein großer Vorwurf zu machen an den Gegentoren. Er hat zwar einige geschluckt, aber das hatte ja natürlich auch andere Gründe, die ein bisschen vorher oder weiter vorne im Spielfeld lagen. Und ihr habt dann gesagt, er war so ein bisschen besser in der Zielverteidigung. Wenn du das vielleicht nochmal erläutern kannst oder hat man einfach gesagt, wir müssen einfach was ändern, dass wir da rauskommen aus dem Sog, der sich da ergeben hat vor der Weihnachtspause.
Ja, wie du gesagt hast, ich glaube, wir waren in einer schwierigen Situation damals, ähnlich wie aktuell. Und wir sind natürlich ein Trainerteam im täglichen Austausch und sitzen da auch mehrere Stunden zusammen, auch mit Tim Schork und Jochen Kienz. Also wir tauschen uns da schon enorm aus und unsere Vorgehensweise oder die Vorgehensweise, für die wir uns entschieden haben, war dann gewesen, dass wir einfach bei Null nochmal starten und alles nochmal neu bewerten und alles hinten anstellen und dann eben nach der Winterpause nochmal neu starten zu können. Das war unser Ansatz gewesen und Jan Bartels wurde nicht rausgenommen, weil seine Leistung nicht gepasst hat. Ganz im Gegenteil, die war in Ordnung gewesen. Das war kein Grund, sondern wir haben einfach die kurze Vorbereitungszeit genommen und haben gesagt, okay, wer war jetzt in diesen 2 Wochen einfach der Beste im Training? Und da hatte Timo die Nasenspitze vorne und hat sich dann eben durchgesetzt und genauso wurde das auch kommuniziert. Also das sind keine Floskeln, die ich da jetzt raushaue oder die ja auch der Trainer in der Zeitung präsentiert hat, sondern das war in der Tat so und das war dann auch final der Grund, warum wir uns für Timo entschieden haben.
Ich habe jetzt mal gerechnet, habe einen Taschenrechner zur Hand genommen und bin auf einen Wert gekommen von 0,92 Gegentore pro Spiel. Für Timo ist das ein Wert, mit dem er arbeiten kann? Also, oder seht ihr das gar nicht so als absolute Zahl, sondern betrachtet das natürlich auch ein bisschen differenzierter dann?
Ja, natürlich sind Statistiken immer schön und werden auch herangezogen. Ist jetzt nicht nicht der finale Faktor, der betrachtet wird, aber ich habe Stationen, egal wo ich war, habe ich immer gesagt, der 0, Gegentor-Koeffizient ist wünschenswert und wenn er den jetzt aktuell hat, dann hat er absolut soll.
Jetzt gehen wir mal weg von dem Wert und nehmen mal das Zitat von Marcel Kostli auf, der jedes Mal von Kacktoren spricht. Also es sind ja auch viele Tore zustande gekommen, die irgendwie unnötig waren. Der Trainer spricht da von Aufmerksamkeitsdefizit irgendwie. Muss da auch der Torwart dabei sein, einfach seine Vorderleute mal wach zu rütteln? Oder was könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen besser machen, dass diese komischen Gurken da jetzt nicht mehr passieren, die man jetzt nicht per se dem Torwart anlastet, aber die in der Entstehung dann immer ein bisschen unglücklich dann auch sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in viele Situationen hat uns auch einfach so ein bisschen das Spielglück gefehlt. Und wenn ich mir jetzt Ingolstadt vor Augen rufe, da könnte man nicht von Aufmerksamkeit oder selbiges reden. Vielleicht beim zweiten oder dritten Ball nach dem Eckball, okay, da schon. Aber wenn ich jetzt gegen Tor dann eingehe, wo ich eigentlich sage, den hält Timo auch überragend, ich glaube, final ist es nie aufgelöst worden, aber ich habe ein Fernsehbild gesehen, wo ich sage, also so klar, wie der Linienrichter das bewertet hat, war es für mich da nicht gewesen.
Ja, das war der Einzige, der das, glaube ich, so klar bewertet hat. Ja.
Und ich glaube, wir haben halt viele von diesen Gegentoren bekommen, wo ich dann letztendlich sage, es ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Faktoren, wo aber auch Spielglück mit reinfließt. Und ich glaube, wir arbeiten alle Themen ab und die Torhüter sind ja auch die extrem viel coachen, aber letztendlich bleibt sowas nicht aus und ich glaube, das Pendel des Lebens steht im Moment so ein bisschen auf der einen Seite gegen uns, aber das wird auch wieder auf die andere Seite ausschlagen.
Ja, da gibst du das Stichwort. Die Serie mit 7 Spielen ohne Sieg hat das Team jetzt ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Jetzt ist gerade Länderspielpause. Da wird jetzt ja auch nochmal ein Neustart ausgerufen. Wie hast du die Stimmung in der Mannschaft so bisher erlebt?
Nach wie vor positiv. Wie du sagst oder wie ich ja auch im Winter schon angedeutet habe, versuchen wir das jetzt wieder so anzugehen. Der Trainer hat es ja auch schon so kommuniziert, dass wir jetzt die letzte Woche dazu genutzt haben, alle Spieler so auf eine Ebene zu bringen, was den körperlichen Zustand anging. Und jetzt beginnend ab heute soll es auch hier wieder einen Restart geben, dahingehend, dass wir sagen, okay, wir bewerten nochmal alles neu und werden dann gegen Zwickau dementsprechend die Reihenkampf, von denen wir überzeugt sind, dass die eben den Puck umstoßen und das alles wieder in die andere Richtung geht.
Und auch für einen Cheftrainer war jetzt die Situation zuletzt nicht einfach. Er wurde da mehrfach in Frage gestellt. Merkt man ihm das an oder ist alles Business as usual oder wie erlebst du ihn so auf dem Trainingsplatz?
Ja, wie gesagt, wir sind intern extrem viel im Austausch und dass eine Person angeprangert wird, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Aber darum geht es meines Erachtens dann final auch gar nicht, sondern wir sitzen da alle im selben Boot und jeder sollte erstmal an seine eigene Nase greifen und immer 110% abrufen und das Ganze nicht an einer Person festmachen. Und genauso haben wir das ihm auch mitgeteilt. Und wir sind da alle gefragt, nicht nur er, sondern alle im Trainerteam, alle in der Mannschaft, alle um die Mannschaft, auch die Fansehne. Und wir sollten alles, wie gesagt, dem Ganzen entgegenwirken können.
Jetzt geht's am Samstag gegen Zwickau. Die haben sich letztes Jahr am letzten Spieltag gerettet. Jetzt kommt da die viertbeste Rückrundenmannschaft. Also das wird alles andere als leicht. Und die haben mit Moritz Schröder einen dabei, der ist mit 10 Treffern bester Torjäger der Schwäne. Bereitet man die Keeper auf so einen Spieler besonders vor? Also ich kenne es jetzt vom Handball zum Beispiel. Da ziehen sich die Keeper stundenlang Videos und Schussbilder rein. Das ist ja beim Fußball ein bisschen anders. Gibt es da ähnliche Herangehensweise oder hängt das einfach dann auch mehr von der Situation oder von der eigenen Torwarttechnik ab, wie man sowas begegnen kann dann?
Also nein, das ist nicht anders. Das ist genauso wie im Handball. Es gibt zum einen eine Videoanalyse für die gesamte Mannschaft, wo dann auch Spieleröffnungsszenen, Standards etc. thematisiert werden. Und dann gibt es nochmal eine kleine Videoanalyse nur mit den Torhütern, wo eben genau solche Dinge abgearbeitet werden. Zum einen eben besondere Spieler mit einer besonderen Fähigkeit oder Torquote, auf die wird eingegangen, generell auf die erzielten Tore, in dem Fall eben von Zwickau, aber auch auf Spieleröffnungsszenen, also wie läuft der Gegner an, welche Möglichkeiten haben wir, wie können wir die Gegenspiele. In Duisburg ist es natürlich zum Beispiel so, mit Stoppelkamp haben die jemand vorne, der immer ein bisschen spekulativ anläuft. Da muss natürlich auch die Torhüter ein bisschen anders da agieren. Gegen Zwickau wird es wieder eine andere Thematik sein. Also ähnlich wie im Handball werden die Themen auch da abgearbeitet und es wird auch auf besondere Spieler wie Herrn Schröder eingegangen.
Also dass die zum Beispiel ein Schokoladeneck haben, wenn sie aus Spitzenwinkel kommen oder so, das ist dann schon alles bekannt, in der Theorie zumindest.
Genau, oder auch Elfmeter, ja, wenn jetzt immer derselbe Schütze da ist, dann wird natürlich auch das analysiert, ja. Gibt es irgendein markantes Merkmal im Vorfeld, ja, wenn er nach rechts schießt, bewegt er sich anders, oder erkennt man das vielleicht schon, wie er sich den Ball hinlegt, oder hat er immer dasselbe Eck, also all die Themen werden da auch abgearbeitet.
Okay, also ich sehe, in der Theorie ist alles dann wunderbar vorbereitet am Samstag. Was die Praxis bringt, ist dann wieder was anderes. Was ist dein Tipp und warum stößt der SV Waldhof den Bock am Samstag jetzt dann auch um?
Also Tipp ist schwierig, weil ich das generell nicht mache. Okay. Aber ich bin mir zu 1000% sicher, dass wir den Bock umstoßen werden. Weil wir einfach eine gute Qualität haben, was wir in Ingolstadt auch gezeigt haben, weil wir ein gutes Miteinander haben und weil wir einfach bereit sind, alles reinzuwerfen. Ich glaube, dass wir im einen oder anderen Spiel auch unglücklich verloren haben oder wir auch nicht immer das abgehoben haben, was in uns steckt. Aber ich glaube, dass die richtigen Worte jetzt im Vorfeld gefunden worden sind intern und ich glaube, dass jeder bereit ist, jetzt gegen Zwickau den ersten Schritt wieder zu gehen und dann auch langfristig die Ergebnisse einzufahren.
Okay, ich kann es mir erlauben, einen Tipp abzugeben. Ich sage, es geht 2-1 aus, weil diese Serie jetzt einfach auch mal reißen muss und dass es einfach auch mal belohnt wird, was zuletzt so ein bisschen auf den Platz gebracht wurde. Also ich bin da optimistisch, dass wir dann auch ein ruhiges Osterfest feiern können. Insofern wären wir jetzt schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei dir herzlich, Dennis, dass du die Zeit gefunden hast. Und
ich habe mich zu bedanken.
Nochmal Grüße nach Kaiserslautern. Und das war's dann auch mit der heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch einfach mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM Adler-Check rein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal nach dem Auswärtsspiel in Duisburg.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.